Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Lynn, ich hab's noch so im Kopf. Bist du ein Fan des Hobbit und von Herr der Ringe, aber vor allem von dem Hobbit, um den geht's jetzt?
Ja, also ich bin großer Herr der Ringe-Fan und die Filme haben meine Jugend geprägt. Ich weiß, es gibt immer die Diskussion Buch, Film und so weiter, aber vor allem die Filme haben meine Jugend geprägt und ich konnte alle drei Teile Herr der Ringe Extended Version auswendig mitsprechen.
Die Extended Version war schon sehr gut, ne?
Das ist auch das Einzige, was ich vermisse, seitdem ich Mutter bin, dass ich keine Zeit mehr habe, jedes Jahr an Silvester alle drei Teile hintereinander zu schauen.
Das regelmäßig gemacht?
Ja, es war Weihnachten, nicht Silvester. Ich muss genau sein, es war Weihnachten und da habe ich immer alle drei Teile hintereinander geschaut.
Da eignen die sich für, ne?
Es ist wirklich traumhaft, aber irgendwann wird die Zeit kommen, dann bin ich wieder da.
Ja, man könnte ja auch mit dem Hobbit starten, ne? Zumindest beim Lesen ist das wesentlich kürzer. Und ich habe nur die Meldung einfach verfolgt, dass ein Sammler eine seltene Erstausgabe für rund 49.000 Euro jetzt ersteigert hat. Und was ich so ganz interessant fand, das war halt so ein Rekord irgendwie bei Büchern, dieses Exemplar, diese Erstausgaben sind extrem wertvoll, weil es gibt, also der erste Druck waren quasi 1.500 Exemplare. Die wurden 1937 gedruckt. Und von denen existieren wahrscheinlich heute nur noch wenige hundert, also weil, ne, so ein paar gehen ja dann verloren.
Ja.
Und das gibt ihnen einen Platz unter den gefragtesten Büchern der modernen Literatur. Und das fand ich irgendwie so eine schöne Sache, dass dieses Buch, was ich einfach selber auch sehr schön fand, dass das irgendwie so ein wertvoller Schatz ist, weißt du, oder dass generell Bücher sowas werden können, dass so Erstausgaben oder so. Ich war auch, als ich in London war, hast du dann so eine Erstausgabe von irgendwie Der Fänger im Roggen für was weiß ich wie viele tausende Euro, ne? Aber trotzdem, dass ein Buch so ein Wertgegenstand werden kann, fand ich irgendwie schön. Und das Schöne ist, die werden dann immer aber entdeckt in so... Also die Mitarbeiter des Auktionshauses, die das versteigert haben, haben es entdeckt bei einer Wohnungsauflösung in Bristol in so einem alten Bücherregal. Und da steht das dann halt rum, ne? Ist ja klar, weil irgendwer kauft das halt, hat das dann ewig im Regal stehen.
Das
und
wird vielleicht
und irgendwie,
noch weitergegeben.
Genau, und dann liegt das halt in den Büchern und irgendwann ist dann so ein verstaubtes altes Buch unfassbar viel Geld wert. Genau.
Kurze Frage, Josef.
Ja, stell mal eine Frage.
Warst du schon mal in der Situation, dass du fast viel Geld für ein Buch ausgegeben hättest? Und ich meine wirklich jetzt tausende Euro?
Nee, also wär ich gewesen, wenn ich das Geld hätte, glaube ich.
Ja.
Du?
Naja, ich habe ja letztes Jahr viel recherchiert, auch noch für mein Buch. Und da habe ich gesehen, dass es von Franz Junghuhn, einem Naturforscher, der über Vulkane geforscht hat auf Indonesien, dass es von dem ein Buch mit Lithografien gibt, also Originaldrucken. Und ich fand 9.000 Euro echt einen Schnapper dafür, dass dieses Buch für mich extrem wichtig ist.
Ja.
Aber es war auch nicht mehr verfügbar. Ich bin ganz froh, dass es nicht mehr verfügbar war, weil ich glaube, ich neige in Bezug auf Bücher zu unvernünftigen Ausgaben, weil ich kann mir das auch nicht leisten. Aber ich habe mich auch gerade gefragt, wenn ich jetzt 49.000 Euro hätte, würde ich mir eher so ein Gartenhäuschen im Thüringer Wald kaufen oder so ein Buch?
Ja, es ist, also ich glaube, wir sind da beide, ich glaube, es ist ganz gut in dem Sinne, dass wir nicht so viel Geld hätten. Wir würden es wahrscheinlich die ganze Zeit für Bücher ausgeben, oder? Also weil ich kenne das schon auch, dass ich bei Büchern irgendwie so... Da gibt es bei mir keine Vernunft. Also da gibt es bei mir keine Vernunft, wenn ich ein Buch, auch dieses, was du gerade beschrieben hast, dass man so das Gefühl hat, das ist ein Buch für mich irgendwie. Das will zu mir quasi, das muss ich haben. Und auch wenn das jetzt so unverhältnismäßig teuer ist, aber irgendwie muss ich das jetzt ausgeben, so, ne? Das brauche ich. Schön.
Im Vulkan. So, Josef, ich meine, wir sind nicht ganz on time, weil sich das mit den Aufnahmen und dem tagesaktuellen Geschehen ja immer so ein bisschen hin und her schiebt, aber in der Welt der Bücher ist es ein aktuelles Thema, die Longlist für den Deutschen Buchpreis. Wie geht's dir damit?
Gar nicht. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin irgendwie da immer so ein bisschen, mich nervt so ein bisschen dieser Hype darum. Ich verstehe, dass es so ist, aber ich habe so das Gefühl, es ist halt wie so eine Plattform, die wird aufgebaut, dann stürzen sich alle Journalisten auf diese Bücher drauf, dann lesen sie es alle, und so alle anderen Bücher kriegen dann sozusagen dadurch auch so ein bisschen einen Fußtritt nach unten, weil die Plätze in den Zeitungen und so sind halt voll für den Buchpreis und alle sind ein bisschen dankbar, dass quasi ihnen eine Vorauswahl getroffen wird. Oft sind ja die Bücher, die auf dem Buchpreis auf den Listen stehen, auch gut und deswegen hat man dann halt so ein bisschen, da hat schon mal eine Jury drauf geguckt und dann kannst du natürlich sagen, als Literaturredakteur irgendwie, ach praktisch, dann gucke ich mir jetzt mal unter den 20 Neuerscheinungen einen an. Aber ich muss trotzdem sagen, dass mich durch diesen ganzen Prozess das manchmal so ein bisschen nervt. Und erzähl mal ein bisschen, was so draufsteht dann.
Ja, also gefreut habe ich mich ganz doll. Und das weißt du schon, weil wir haben das auch schon kommuniziert online. Habe ich mich gefreut über zwei Bücher, die wir auch selbst besprochen haben im Podcast und die wir sehr, sehr mochten. Und jetzt gucke ich hier kurz auf meinen kleinen Zettel, damit ich das nicht durcheinander bringe. Genau, Katrin Bach mit Lebensversicherung ist drauf.
Ja.
Das mochten wir beide sehr.
Voll.
Sehr. Und Katrin Bach ist auch eine sehr, sehr tolle Autorin, der ich das irgendwie von Herzen gönne. Also verstehe mich nicht falsch, ne? Diese Preise und gerade wenn die mit Geld verbunden sind, das können wir alle irgendwie gebrauchen. Aber man merkt ja manchmal einfach, wenn Leute wirklich so gar nicht damit rechnen und irgendwie ist das auch, finde ich, eine sympathische Sache.
Es geht auch auf den Faktor ein, dass es dieses Jahr auf der Liste, glaube ich, viele von unabhängigen Verlagen gibt, ne? Viele Bücher von unabhängigen Verlagen. Und das ist ja auch einfach was man dann daran so toll findet, glaube ich, dass auch Katrin Bachs Buch ist ja bei Verlandt und Quist erschienen. Und das ist irgendwie sehr wünschenswert quasi, dass diese Verlage, die nicht so ein großes Budget haben, marketingmäßig das Buch quasi aufzublähen, damit das auffällt und dann so auch einen leichteren Stand hat, einen leichteren Weg da rein.
Richtig, der Verlag wird bekannter, das Buch wird bekannter.
Genau.
Und es ist ja auch ein tolles Buch, ihr könnt auch in die Folge gerne nochmal reinhören, weil irgendwie, wir haben das ja beide so richtig eingesogen und das hatte sowas ganz... Also das hatte eine Schwere und eine Unbekümmertheit gleichzeitig. Das fand ich ziemlich
und eine extrem originelle, einzigartige Struktur, die sie sich halt überlegt hat und die extrem gut gepasst hat zu dem, was sie erzählen wollte.
Richtig, also ein rundum gelungenes Buch. Und das Zweite, was wir ja auch sehr wohlwollend besprochen hatten, ist jetzt kein unabhängiger Verlag, aber das ist Lena Schettes Roman »Das Schwarz an den Händen meines Vaters«. Ja. Den mochten wir auch beide sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich mich über diese Sachen total gefreut. Ich habe mich auch gefreut, ehrlicherweise, über Dorothee Elmiger. Ich mag ihre Bücher super, super gerne. Die Holländerin habe ich noch nicht gelesen, aber mag halt die Vorgängertexte und insofern, also aus der Zuckerfabrik zum Beispiel.
Und hast du jetzt Lust, das zu lesen?
Absolut.
Oder,
habe ich sehr. Also das stand schon vorher auf meiner Liste vor der Nominierung. Ich bilde mir ein, du kannst mehr sagen über, es sind nämlich auch viele NachwuchsautorInnen dabei, über Caleb Erdmann, die Ausweichschule. Hattest du da nicht so ein bisschen reingeguckt?
Ich hatte noch nicht in das Buch geguckt, aber wir hatten über sein erstes gesprochen, ne? Wir sind Pioniere, wir hier im Podcast besprochen. Und da bin ich auch sehr gespannt. Also er hat ja den Amoklauf an der Schule in Erfurt miterlebt, als junger Mensch quasi an der Schule. Was ich auch gar nicht wusste über ihn und dann hat er jetzt ein Buch darüber geschrieben und hat erzählt quasi diese Geschichte und es ist auf jeden Fall ein krasser Sprung auch nochmal, glaube ich, von diesem Debütroman, der so sehr, sehr unbeschwert und unbekümmert irgendwie so erzählt war von zwei jungen Menschen, die quasi überlegen, was sie jetzt nach dem Studium mit ihrem Leben machen oder wie sie anfangen und jetzt eben zu diesem doch ziemlich ernsten Thema, was dann irgendwie auch autofiktional bearbeitet ist. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und der Roman hat aber auch schon bei Erscheinen, also auch schon bevor das klar war, also man hat ihn schon mitgekriegt, sagen wir es mal so, ne?
Ja, ich mache vielleicht noch einen letzten Punkt, weil wir wollen ja die Liste nicht im Ganzen durchsprechen. Das ist ja auch nicht zielführend. Aber ich freue mich auch sehr über Nawa Ibrahimi. Da habe ich einfach schon viel gelesen, auch viel Kurzes. Es gibt da einfach ein paar kleinere Veröffentlichungen, so in Anthologien und Beiträge, die ich total toll fand. Und ich glaube auch, das wäre so ein Buch, was ich mir gerne genauer angucken würde. Ich meine, die eigentliche Frage ist ja immer auch so ein bisschen bei diesen Listen, ist man erstaunt darüber, was dort gelandet ist und was fehlt einem? Ich finde es ganz krass, ich habe jetzt auf dem Weg hierher zu dir noch bei literaturcafé.de einen Artikel dazu gelesen, zu dieser Liste. Und ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber du erinnerst dich letztes Jahr an diesen kleinen, also klar, wäre zu viel gesagt, aber an diesen Zwischenfall, dass Caroline Wahl, die ja eine Bestseller-Autorin ist, dass die sich darüber
beschwert hat, dass sie nicht auf der Liste steht.
Ja, ich finde, beschweren ist die eine Sache, genau, aber sie war auch einfach enttäuscht, glaube ich, das hat man gemerkt. Mhm. Und aktuell hängt auch gerade überall ihr Gesicht bei mir in der Gegend, weil sie Werbung für BookBeat, ihr neues Buch kann man bei BookBeat als Hörbuch hören, die Assistentin. Naja, auf jeden Fall tauchte sie eben in diesem Artikel hier wieder auf, weil mit dieser Beschwerde, mit diesem Unmut begann dieser Artikel und grub das nochmal aus und hing sich dann so daran auf, dass sich Caroline Wahl dieses Jahr wieder beschweren muss, weil sie ja wieder nicht auf der Liste steht. Und ich weiß nicht, irgendwie sollte das wahrscheinlich so ein launiger Einstieg in den Text sein und ein launiges Ende. Aber ich fand ehrlich gesagt, das war so ein bisschen in die Wunde stochern. Ich fand es irgendwie komisch, zumal im Umkehrschluss, irgendwie wenn das Buch auf der Longlist gestanden hätte, wäre es auch seltsam gewesen. Dann hätte man es auch mit diesem langen Post bei Instagram dazu irgendwie damit in Verbindung gebracht. Ich fand es so ein bisschen merkwürdig und ich kann auch irgendwie nicht so richtig was damit anfangen, und das ist in diesem Text eben auch der Fall, wenn dann so darüber geredet wird, wer da fehlt, und dann sind das dann aber so Leute, die eben schon andere Preise bekommen haben. Also zum Beispiel wird gesagt, hier fehlt Christine Bilkau, die hatte ja den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen und es sei ja öfter ein Indikator, ne, dass sich das so doppelt. Und ich denke mir, ja.
Das ist dieses berühmte Preiskarussell, was man aber eigentlich gar nicht nur gut finden will.
Das will man doch aber gar nicht. Und ich finde halt so, wenn ein Preis schon vergeben wurde für ein Buch, hat das Buch Aufmerksamkeit bekommen, dass diese Preise eh zu engmaschig denken, um wirklich abzudecken, was es alles Tolles gibt, ist ja klar. Wenn sich dann noch diese Listen doppeln, dann haben wir irgendwie 0,5% dessen, was Tolles erschienen ist, gesehen, und es nützt niemandem was.
Dann haben wir quasi den Taylor Swift-Effekt im Buchbereich. Also es gibt einen großen Star, auf den zieht dann alles zu und alle anderen kriegen nichts mehr ab.
Genau. Ist das ein Begriff in der Soziologie, so der Taylor Swift-Effekt, oder hast du das jetzt gerade aus dem Hut gezaubert?
Nee, es gibt tatsächlich, ich habe mal einen langen Artikel gelesen in der Süddeutschen darüber, dass es schon diesen Effekt gibt, dass halt ein paar Stars, und dass sie halt sozusagen, an ihr wurde das dann festgemacht, halt bei Spotify eigentlich fast alles kriegen und bei den anderen Streamern, und dass für diese Stars das Modell auch noch funktioniert und für alle anderen aber halt nicht, weil du brauchst halt Millionen und Millionen Streams, damit es sich lohnt quasi, und dass der Musikmarkt sich quasi so in diese Richtung verändert hat. Und ich glaube, beim Buchmarkt gibt es diese Tendenz eben auch immer wieder, dass auch für die Verlage so, du hast so 1-2 Hitbücher idealerweise. Und die tragen dann, die ziehen dann quasi den ganzen Rest so mit, weil die ganze Aufmerksamkeit, also man merkt ja schon krass, jetzt gerade auch um die Ernennung von solchen Preisen oder die Veröffentlichung, dass es wirklich ganz, ganz schnell immer geht, dass festgelegt ist, über welche Bücher jetzt in diesem Herbst gesprochen wird. Ja. Und also wie schnell das ist und wie schnell sich auch irgendwie gefühlt alle darauf einigen und du dann halt in den großen Zeitungen immer dieselben Bücher rezensiert hast und in den großen Sendungen und so weiter, ne? Also so, und das ist ja sozusagen ein bisschen dieser Mechanismus. Und ich musste gerade, weil du das gesagt hast mit diesen Doppelungen und diesen großen Namen, die dann da nicht draufstehen oder wo man vielleicht denkt, da gab es auch einen ganz netten Kommentar in einer englischen Zeitung zum Booker-Preis, zu der Longlist.
Ja.
Und dann meinte dann der Journalist so, ja, okay, Ian McEwan steht nicht drauf, aber ganz ehrlich, müssen wir jetzt irgendwem noch erzählen, dass der gute Bücher schreibt, so,
ja,
muss
ja, das
noch, was soll der da jetzt auch noch drauf machen, so, ne?
Genau.
Okay, aber damit beschließen wir es, und ich glaube, wir können das Thema auch immer mal noch wieder aufgreifen. Dann kommt ja irgendwann die Shortlist. Vielleicht werden wir auch noch ein oder zwei Bücher mehr lesen noch. Gerade Caleb Erdmanns Buch habe ich Bock zu lesen, und dann reden wir dann wieder drüber, wenn es soweit ist. Lynn, wir müssen uns aber noch verabschieden. Und zwar von Eugen Gomringer. Der ist am Donnerstag in Bamberg gestorben. Das hat sein Sohn Stefan Gomringer am Freitag mitgeteilt. Und er gilt als Mitbegründer der konkreten Poesie. Seine Tochter Nora Gomringer, die du sicherlich auch kennst, die auch Dichterin ist, auch viel mit Spoken Word macht, die hat gesagt, für sie ist er der Gründer der konkreten Poesie eigentlich sozusagen, war er ja wirklich ganz am Anfang. Und er kam 1925 in Bolivien zur Welt, wuchs in der Schweiz auf und verbrachte den Großteil seines Lebens in Deutschland. Und sein erster Gedichtband erschien 1953 gleich dreisprachig, der hieß Konstellation, Constellations.
Das hast du schön gesagt.
Aber vielleicht kannst du uns kurz zwei Wörter dazu sagen, was konkrete Poesie quasi ist oder
ja,
wie die funktioniert.
Soweit ich weiß, ist das ja vor allem dann, wenn die Sprache auch sich selber darstellt. Also es gibt jetzt so Beispiele, ne, wenn man das googelt, irgendwie das Gedicht besteht nur aus dem Wort Eimer und die Worte formen dann einen Eimer. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist dafür, was konkrete Poesie alles kann. Ich finde aber ganz interessant, sich zu fragen auch, wann fängt das an, wo hört das auf? Also Gedichte sind ja häufig, dadurch, dass sie kurz oft sind, auf eine ganz bestimmte Weise angeordnet und dargestellt. Darüber geht es natürlich hinaus. Aber es fängt eben auch schon sehr früh an und oft werden die Wörter auch aus ihrem Sinnzusammenhang genommen, aufgedröselt, aufgelöst, einzelne Buchstaben werden benutzt. Also da gibt es viele Ausprägungen davon.
Genau, und du hast sozusagen einerseits die akustische, die visuelle Ebene gerade beschrieben, mit diesem, dass es dann aussieht wie ein Eimer. Es ist auch akustisch so, dass sozusagen das, was gemacht werden soll, irgendwie versucht wird darzustellen, dass wenn man es liest, dass dann die Akustik zum Beispiel von einem Auto oder so das Brummen irgendwie durch die durch die Konsonantenfolge spürbar wird. Also genau, also eine sehr, sehr, wie soll man sagen, eine sehr handfeste Poesie, wo man wirklich das spürt, um was es geht oder das spüren soll. Und Gomringer hat seine Tochter geschrieben, stehe wie nur wenige für das Sprachexperiment. Und sie hat geschrieben, die Nutzung der Sprache als unprätentiöses, klares Kommunikationsmittel, der Werbesprache nah, doch der Vision dichterischen Weltverständnisses noch näher. Und das fand ich irgendwie eine ganz, ganz interessante, ganz interessante Beobachtung oder Zusammenfassung von ihr. Er hat Gomringer neben seiner Arbeit als Dichter auch gelehrt in den 70er und 80er Jahren als Professor für Ästhetik in Düsseldorf. Und bekannt geworden ist er dann nochmal sozusagen durch dieses Gedicht Avenidas, wofür er aber nichts konnte, sondern ne, das, du erinnerst dich an den Fall an der Alice-Salomon-Hochschule. Studierende wollten dieses Gedicht abhängen, weil sie gesagt, oder das hing da an, das war an die Wand geschrieben. Ja. Und Studierende wollten das nicht mehr, weil sie gesagt haben, in dem Gedicht, das ist so ein ganz, ganz schlichtes Gedicht und es geht um Avenidas, also ja, Straßen und Frauen eben und der Vorwurf war, das ist eine Objektifizierung von Frauen, dieses Gedicht.
Genau, das war so eingereiht.
Quasi so ein Male Gaze und dann gab es diese Debatte und dann gab es eine ewige Diskussion, ob man das jetzt darf oder nicht. Es ging damit auf, dass einfach ein neues Gedicht dahin geschrieben wurde, weil ja letztlich auch diese Studierenden oder die Mitglieder der Hochschule natürlich selber entscheiden können, was sie an ihre Wand schreiben. Ne? Also das wurde ja dann auch extrem auf.
Stand jetzt lange da, dann steht halt ein neues da. Das ist ja auch einfach okay. Also man muss sich ja nicht irgendwie festlegen. Man kann es ja jetzt auch wieder ändern. Weißt du, was ich meine? Wir haben ja genug Gedichte, die wir irgendwo hinschreiben.
Es ist völlig in Ordnung und es war damals in Ordnung und die Diskussion war total hochgekocht und gleichzeitig kann man irgendwie auch verstehen, dass Nora Gomringer und auch Eugen Gomringer darüber jetzt nicht so fröhlich waren. Einfach, ich glaube, weil das auch irgendwie, ich meine, wenn du so Gedichte schreibst und dann erfindest du sogar so eine Poesierichtung mit oder bist da am Anfang und dann machst du so deine Karriere, aber irgendwann gerät das ja auch ein bisschen in Vergessenheit und Dichter haben sowieso nicht so eine große Aufmerksamkeit und dann weißt du aber, okay, dieses Gedicht steht da und dann wird das weggenommen, dass du dann sagst irgendwie, dass dich das dann verletzt und gerade dann war der ja auch schon in einem sehr hohen Alter. Oder dass du dann als Tochter auch sagst, so, das ist irgendwie blöd, dass das jetzt gemacht wird. Das verstehe ich auch voll. Also ich finde, man kann alle Seiten verstehen, aber jedenfalls, das wurde dann übermalt und dadurch kam aber der Name einfach total viel vor, plötzlich in Debatten wieder. Ne?
Ja.
Genau. Und er selber sagte dann eben dazu, das ist für ihn ein Eingriff in die Freiheit von Kunst und Poesie. Das sehen wir jetzt vielleicht ein bisschen anders. So,
ne? Na, ich finde ja auch einfach, sorry, dass ich da nochmal einhake. Mhm. Ich meine, wäre einfach die Debatte so abgelaufen, dass jemand gesagt hätte, es wird Zeit für ein neues Gedicht.
Genau.
Und man hätte das gar nicht weiter kritisiert. Dann finde ich, kann man da, also ich finde grundsätzlich, dass es okay ist, über sowas zu debattieren. Das ist einfach wichtig, dass wir uns austauschen. Und das ist ein Angriff auf die künstlerische Freiheit ist es ja dann, wenn das Gedicht nicht mehr veröffentlicht werden darf. Es geht aber ja im konkreten Fall darum, ob das an der Hauswand steht oder nicht. Und
ja,
ich finde einfach, ne?
Aber ich kann sozusagen verstehen, dass es jetzt für ihn nichts Angenehmes war.
Das ist klar,
und deswegen ist es jetzt auch nicht, also er war jetzt nicht irgendwie, er hat einfach seine Gedichte geschrieben, ne? Und ist dann auch ein bisschen in diese Debatte halt natürlich reingeraten. die er ja auch gar nicht, also sie haben ja jetzt nicht mit ihm diskutiert oder so, sondern sie haben einfach nur für sich halt entschieden, dass sie das intern wollen. Jedenfalls hat er 2020 nochmal ein Buch veröffentlicht, das hieß Welt im Sonett und ist seine Autobiografie in metrischer Versform natürlich. Für jemanden, der immer irgendwie in Sprache denkt und schreibt und, ne? Und jetzt ist er eben im Alter von 100 Jahren gestorben, also doch auch
100?
Ja, ein sehr stolzes Alter, da hat jemand sehr, sehr viel erlebt, ne?
Mhm.
Und ja, wir gedenken heute an ihn und ich denke, es ist auch wieder mal ein Anlass, jemanden zu entdecken oder vielleicht dann sich da auch so ein bisschen einzulesen.
Ja, und wir haben noch gar nichts zum Anstoßen, aber wenn wir nachher anstoßen am Ende unserer Folge, dann stoßen
wir
natürlich
mit, auf ihn
mit
an
für
auch.
Ihn an. Die helle Kammer. Josef, diese Woche haben wir ja zwei Bücher dabei, die wir uns angeguckt haben, weil wir mal wieder eine Folge machen wollten, wo es so ein bisschen gesellschaftlich wird, wo Autorinnen und Autoren sich äußern zu gesellschaftlichen, auch politischen Themen. Das ist einfach etwas, was uns ja auch immer ein Anliegen ist, weil wir auch über Literatur und über das Denken von LiteratInnen so ein bisschen die Welt verstehen, also ich zumindest brauche das.
Und weil es auch einfach eine eigene Textform sozusagen ist, ne? Es gibt Romane, es gibt Lyrik und so, aber es gibt eben auch diese Form von essayistischem Schreiben, von Reportagenschreiben, was Schriftsteller und Schriftstellerinnen eben auch machen.
Genau.
Und du hast dir ein Buch von Katrin Röckler angeguckt, ne?
Richtig. Das ist das neue Buch dieser Schriftstellerin aus Österreich und ich wollte mal wissen, ob du schon mal was von Katrin Röckler gelesen hast.
Gelesen? Nee.
Aber gesehen
den
bestimmt,
Namen,
ne?
Den Namen gehört, nee.
Weil sie macht auch viel Theater und ja, das genau. Ist ja auch so was du magst. Aber ich habe dir alles mitgebracht von vorne nach hinten. Wir gehen das jetzt einmal komplett durch. Ich nehme den Bildungsauftrag hier. Richtig, also Josef meinte vorher noch, wir machen heute eine
kurze Folge, ne? Denk dran.
Ich rede einfach doppelt so schnell, Spaß. Also, genau, also pass auf, Hintergrund ist einfach nur der, ich habe auch noch nichts von Katrin Röckler gelesen und beim Lesen dachte ich, warum nicht? Was zur Hölle ist mir entgangen? Deswegen habe ich mir das alles mal genauer angeguckt. Sie ist 1971 in Salzburg geboren, hat Germanistik studiert, Publizistik, hat auch in Berlin studiert und seit 1988, kann man so ein bisschen sagen, steht sie aktiver in der literarischen Öffentlichkeit. Also ich weiß nicht, ob dir die Salzburger Autorengruppe oder Literaturwerkstatt was sagt. Da war sie dann unterwegs und hat dann eben 1990 begonnen, literarisch zu publizieren. Zunächst, wie das oft so ist, in Literaturzeitschriften und Anthologien. Und immer wieder waren ihre Texte und Stücke eben auch sehr politisch oder gesellschaftsrelevant. Man muss also sagen, sie ist ja ihrer DNA eigentlich sehr treu geblieben und hat sich gar nicht so sehr davon entfernt, was sie oder überhaupt nicht davon entfernt, was sie sonst so publiziert. Es gab zum Beispiel mal ein Theaterstück, das sagt dir vielleicht was, das hieß Die Beteiligten. Da ging es um so eine medienkritische Aufarbeitung der Geschehnisse, nachdem sich Natascha Kampusch damals selbst befreit hat aus der Gefangenschaft. Und das war ja auch so ein Riesending. Das hat sie eben begleitet. Sie ist auch Mitglied der Akademie der Künste. 2015 wurde sie stellvertretende Präsidentin der Berliner Akademie der Künste und ist auch Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Also ich wurde beim Lesen immer erstaunter, dass ich so um den Namen zwar nicht, aber um die Texte so lange drumherum gekommen bin. 2020 gab es noch ein wichtiges Ding, denn da hat ihr Essay Bauernkriegspanorama den Wortmeldung Literaturpreis
genau,
bekommen.
Genau, das hatte ich auf dem Schirm. Ne?
Richtig. Und dieses Buch ist übrigens das erste Buch, das in dieser Reihe im Verbrecherverlag erschienen ist, was die Wortmeldungen herausgibt. Diese Reihe war auch schon öfter Thema bei uns, weil da gibt es richtig, richtig tolle Essays. Die sind auch alle nicht so lang. Und kleine Empfehlung am Rande, sie hat das quasi mit ihrem Essay begründet. Sie ist seit 2020 Professorin für literarisches Schreiben in Köln und ist übrigens auch Mitbegründerin des PEN Berlin. Der war ja auch schon öfter mal Thema bei uns. Und 2023 war dann nochmal wichtig, da erschien nämlich Laufendes Verfahren. Da hat sie den NSU-Prozess literarisch verarbeitet. Ich muss echt sagen, die hat so die Themen der Zeit immer so im Blick behalten und hat dann für dieses Buch auch den Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln erhalten. Ich habe mich übrigens gefreut, weil ihr Mann, der ist dir bestimmt ein Begriff, der ist nämlich Schauspieler, Übersetzer und Regisseur und es ist Leopold von Verschür.
Von was?
Von Verschür, Leopold von Verschür.
Nee, kenn ich nicht.
Ach Mann, ich dachte, heute bin ich so die mit dem...
Erzähl mal, kennst du den?
Naja, lustigerweise hatten wir jetzt miteinander zu tun, aber in einem anderen Kontext. So dass quasi dann zwei Namen, die ich auf dem Schirm hatte, plötzlich zusammenkam. So, ja, ne? Das ist ja immer ganz schön, wenn so lose Enden sich verbinden. Nein, aber natürlich kenne ich ihn jetzt nicht genauer. Aber genau, sehr verdient um Lyrikübersetzungen zum Beispiel, hat er sich gemacht. Was ich ganz bemerkenswert finde, da sind wir beim Thema Preise wieder. Sie schreibt ja seit den frühen 90ern, also im Prinzip seitdem ich geboren bin und auch du. Und sie hat im Schnitt für jedes Jahr, seitdem sie schreibt, einen Preis erhalten. Also es ist wirklich krass, wie hoch ausgezeichnet Katrin Röckler ist. Hat mich sehr beeindruckt. Also Romane, Theater, Hörspiele und Essays, um das nochmal der Vollständigkeit halber zu sagen. Es gibt also viel, womit man einsteigen kann. Wir steigen ein mit nichts sagen, nichts hören, nichts sehen. Ich weiß nicht, kennst du diese Affenfiguren, die so nebeneinander sitzen? Josef guckt mich komplett verdattert an.
Ich überlege.
Na, das sind so Affenfiguren, drei Stück, die sitzen nebeneinander. Einer hält sich die Augen zu, einer den Mund und einer die Ohren.
Na, die gibt's ja bei, die gibt's ja als Emojis.
Genau.
Deswegen dachte ich gerade,
die gibt es aber als Emojis, weil es die quasi...
Weil es die schon davor gibt.
Die sind für mich immer so wie diese Buddha-Statuen, die so in deutschen Vorgärten rumhängen bei irgendwelchen Uwes und Kerstins, die einmal irgendwie in Asien waren.
Aber Kerstin Bilkau hat keine Buddha-Statue im Garten. Ich glaube, das ist jetzt eine Verschwörung.
aber du weißt, was ich meine. Tut mir leid an alle Uwes und Kerstins. Also, das meine ich einfach. Und... Mit diesen Affen geht eben alles los in diesem Buch. Und die stehen nämlich auch bei Katrin Röcklers Oma im Schrank. Ne? Das ist so ein Ding, sich diese Teile da reinzustellen. Bevor es Emojis gab, Josef, hat man sich das halt
Ich kenne die nur als Emojis, gestellt. Aber ich nutze die sehr gerne, die sind super.
Auf jeden Fall fragt sie sich, die guckt die so an und fragt, das ist ein toller Einstieg, sie fragt sich halt auch so, warum stehen die eigentlich in einer Reihe? Also die könnten ja auch im Kreis stehen. Warum sind es eigentlich nur drei? Man kann sich ja zum Beispiel auch die Nase zuhalten. Und warum starrt sie eigentlich die Affen an? Sollte sie sich eigentlich nicht umdrehen in die Richtung, in die diese Affen blicken? Also was ist da eigentlich? Und das fand ich irgendwie schon wieder so eine tolle Art und Weise, auf die Welt zu gucken. Josef guckt auf die Zeit, weil ich mich hier komplett verplapper.
Nein, ich finde es sehr interessant.
Okay, das freut mich und ich bleibe... straight am Ball der Zeit sozusagen. Warum diese Affen eigentlich? Ich glaube, es geht Katrin Röckler darum zu schauen, wohin hören wir eigentlich? Also wo hören wir noch zu? Was erreicht uns noch? Und auf welche Arten und Weisen erreicht uns das noch? Sie behandelt dieses Thema Zuhören, ganz typisch Essay, anhand vieler Betrachtungen. Also es geht los mit mexikanischem Wrestling. Es geht zum NSU-Prozess, mit dem sie sich ja eben so wirklich sehr gut auskennt. Es geht um Verschwörungsmythen. Es geht um den Nahostkonflikt. Das Weghören als politisches Prinzip. Behauptete Zensur als politisches Prinzip. Kürzungen im Radio und allen Kulturformaten. Als eine Verflachung der akustischen Welt. Also wir sind schon immer eng am Hören dran. Zuhören als Kunstform, also ähnlich wie die Rede in der Antike, die als Rhetorik gelehrt wurde. Es geht auch um die Verbrechen in Hanau, um die Beobachtung, dass alles immer nur noch als Story verkauft wird. Also es muss immer alles irgendwie das ist ja nah an der Literatur eigentlich, dieser Gedanke, wo kommt der her und vor allem, wohin führt der? Wohin führt diese Distanzlosigkeit, dass wir für alles, was wir irgendwie, wofür wir Gehör finden wollen, dass wir das ganz nah am Ich verkaufen, weil es eben sonst nicht mehr gehört wird oder eben nicht mehr Klickzahlen bringt. Ich wiederum musste dann denken an den Erfolg, den Story-Podcasts gerade haben und die auch durchaus sich zu politischen oder gesellschaftsrelevanten Themen äußern, aber eben immer ganz nah am persönlichen Schicksal, weil so der Eindruck, ansonsten kommt es bei uns überhaupt nicht mehr an. Ja. Und sie schreibt über das Schreiben und darüber, dass sie sich selbst nie als Geschichtenerzählerin im Sinne des Storytelling verstanden hat. Und das merkt man diesem Buch auch an, das verweigert sich diese Haltung. Sie fragt zum Beispiel auch nach der AfD und danach, wie sie demokratische Prinzipien unterhöhlen, indem sie alles in Frage stellen, aber gleichzeitig eine Kopie davon anfertigen, was ja am absurdesten zum Beispiel bei ReichsbürgerInnen auffällt, die zum Teil Schnittstellen mit der AfD aufweisen. Also damit meint Katrin Röckler, und das fand ich total bemerkenswert beobachtet, die lehnen ja den Staat ab, aber schaffen ja dann eine Kopie des Staates und die verbrennen ihre Ausweise, aber schaffen sich selber absurdeste Bezeichnungen für irgendwelche diplomatischen, staatlichen Funktionen. Und genau das, meint sie, ist das Gefährliche daran, weil eben Also es ist, als würde ein Kleinkind eine Fotografie abzeichnen, ja, das ist jetzt mein Wort, und dann aber behaupten, also es wäre nicht dasselbe und gleichzeitig doch dasselbe. Also es ist so eine ganz absurde Art und Weise, mit Demokratie umzugehen, und macht sie sozusagen lächerlich und ermöglicht eben nicht mehr das Sprechen auf Augenhöhe. Also es ist schwierig zusammenzufassen, aber ich glaube, du weißt so ein bisschen, worauf das abzielt, und ich habe dir auch mal ein Zitat dafür mitgebracht. Sie schreibt: Die meisten Dinge sind ja nicht mehr sehr überraschend. Die Rede von den Schlafschafen beispielsweise, von der Erweckung, von den Systemmedien. Dass sie von roten Pillen sprechen und dem Tag X und auf Zeichen warten. Vielleicht hat mich etwas überrascht, dass unter ihnen auch MigrantInnen sind, dass überhaupt in der AfD MigrantInnen sind, dass sich die Leute der AfD anschließen, die gar nicht von deren politischen Zielen profitieren, kurzfristig auch, dass sie sich als Kämpfer für den Rechtsstaat geben, für die wahre Demokratie. Das hat mich anfangs erstaunt. Dann habe ich mich allerdings sehr schnell daran gewöhnt, diesen Rhetoriken zu begegnen. Sie sind die wahren Opfer und die echten FeministInnen. Ja, wir leben in einer verkehrten Welt. Ach, das sagte ich schon? Täter sind Opfer, unterdrückt wird man von Freiheit, die Reichen sind die Armen, die Verbrechen explodieren, obwohl sie in Wirklichkeit statistisch gesehen immer weniger werden. Und immer sind es dann aufrechte Bürger am Ende des Tages.
Es klingt so ein bisschen so, als ob so diese, sag ich mal, du hattest gesagt, dieses Narrative ist nicht so ihr Ding, oder das, da wehrt sie sich auch dagegen, Geschichten erzählen.
Ja.
Und ich finde, dieser Ton klingt für mich fast so ein bisschen so, da merkt man sozusagen die Theaterautorin auch noch mit, so diese Ansprache, dieses
ja.
So ein bisschen so, ja, so eine gewisse Mündlichkeit, die da irgendwie so mitschwingt.
Gut beobachtet, ja, auf diesem kurzen Stück hast du das schon richtig festgestellt. Das zieht sich durch den Text, diese Selbst- und die Fremdbefragung.
Mhm.
Und das Ansprechen und das Wissen wollen und das Rumrudern und so weiter. Sie fragt auch übrigens nach dem Wesen der Lüge und schreibt, dass Donald Trump beispielsweise oder die AfD glaubwürdig sind, obwohl sie die ganze Zeit lügen. Und sie glaubt eben gerade deshalb, sie sagt nämlich, in den Auftritten von Donald Trump konnte und kann man es erleben. Er lügt. Alle wissen es. Aber seine Glaubwürdigkeit steigt. Er wirke so authentischer, heißt es, im Sinne von, wir sind doch alle im tiefsten Herzen Lügner. Deswegen sagt der, der offen lügt, am ehesten die Wahrheit. Und man sieht, auch wenn das Buch sehr komplex ist, sie schafft es immer wieder, das, was sie beschäftigt, am Ende so zu bündeln, zu so einem Satz, in dem dann alles endet, was sie so betrachtet hat. Sie schreibt auch über die Kunst. Sie schreibt viel über Literatur und Theater und denkt darüber nach, was können diese Formen, ne, angesichts dieser Sachen, die sie da beobachtet. Und sie hat was sehr, sehr Schönes über das Schreiben geschrieben, in dem ich mich total wiedergefunden habe. Und du vielleicht auch. Die Energie, Recht zu haben, entspricht nicht meinem Modus des Tastens, des Irrtümerbesuchens. Sie ist eigentlich undialogisch. Kunst hat nicht Recht. Man kann das Recht haben nicht übersetzen in ästhetische Wahrnehmungsform. Was nicht heißt, dass Kunst interesselos ist. Und dennoch brauche ich bei meinen Gesprächspartnern durchaus den Dissens im Gespräch. Ich möchte dekonstruieren, die Rede der anderen als eine mögliche meinige begreifen, um sie dann zu überschreiben, weil ich es nicht aushalte, weil es darum geht, Sprachen in mir zu verhandeln.
Also eine ständig Suchende quasi.
Ja, und auch die Tatsache, dass die Ästhetik und das Interesse für sie nichts ist, was sich gegenseitig ausschließt.
Ja.
Sie kommt dazu auch nochmal, wenn sie sagt, dass es nicht darum geht, wer eigentlich was, also nicht nur darum geht, wer was sagen kann, sondern auch wie es gesagt wird. Dazu komme ich später nochmal. Vielleicht nochmal kurz zurück zum NSU. Sie besucht nämlich auch ganz viele Gerichtsprozesse, nicht nur den NSU-Gerichtsprozess, sondern auch diesen Reichsbürgerprozess, die Prozesse von organisierter Pädokriminalität. Also sie hört sich, da sind wir wieder beim Hören, den größten Scheiß halt auch einfach wirklich an und schildert eben auch, dass viele JournalistInnen beim Verlesen der Anklage, wie in diesen Prozessen gegen Pädokriminelle, den Raum verlassen mussten. Weil, also nicht zuhören konnten, weil das einfach schwer vorstellbar ist. Und immer wieder fragt sie sich, was die Rolle der Literatur ist, also welche Aufgaben, welche Verantwortung und welches Vermögen bringt sie mit. Also, wer darf von Traumata berichten? Wer wird Zeuge einer Gewalt? Wer hat das Recht zu sprechen und wer die Pflicht zuzuhören? Und wann wird Gewalt eigentlich sprachlich einfach nur wiederholt? Wie zum Beispiel bei so einer Anklageverlesung, ne? Was das bringt, und sie stellt die Frage, was die Literatur jenseits des Journalismus herausfinden kann. Das ist ja auch so ein wirklich großes Thema für sie. Sie sitzt da als Autorin, als Schriftstellerin zwischen JournalistInnen und fragt sich, was ist das eigentlich? Warum bin ich hier und was macht das dann mit den Texten, die ich darüber schreiben möchte? Das Buch ist eigentlich das Ergebnis, finde ich, dieser Überlegung auch, in der Art, wie es gemacht ist. Es ist ein literarischer Essay. Und gleichzeitig ist eben das, was sie im Fokus ihrer Betrachtung stellt, von journalistischem, von gesellschaftlichem Interesse. Und ich glaube, sie weigert sich aber auch, dass politische Literatur nur eine Art Journalismus mit emotionalem Booster ist. Also da geht es wieder um dieses Storytelling, ganz nah am Schicksal. Sie sagt eigentlich, dass die Literatur sich doch eher dadurch auszeichnet, dass sie gerade die blinden Flecken herausstellt, also ein Zitat Ausweis unserer Blindheit ist und damit immer aber auch wieder den Ort wechselt, weil unsere blinden Flecken eben zum Beispiel durch die Literatur sichtbar werden, aber ja nie die gleichen bleiben, sondern wir auch angehalten sind, unsere blinden Flecken immer weiter zu erforschen und immer neu zu entdecken. Ja, und das Spannendste, was in diesem Buch für mich drin stand, war eigentlich die Erkenntnis zum Thema Klimawandel. Das ist ja auch so ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt und warum die Leute da so gar nicht empfänglich für dieses Thema sind. Und sie erzählt halt, dass sie denkt, das Problem besteht eben auch darin, und da ist sie nicht die Einzige, dass es halt eine Geschichte ist, die schon 100-mal erzählt wurde. Wir haben schon so viele Geschichten vom Ende der Welt gehört und von dem, was der Klimawandel macht, wenn diese und jene Marken überschritten sind, dass die Leute halt nicht mehr zuhören, weil es nichts Neues mehr zu hören gibt. Und ich fand, das war eine sehr interessante Analyse, wenn wir darüber nachdenken, wie wir eigentlich über den Klimawandel schreiben und über das Klima und wie wir damit umgehen. Und dass es eben auch ein Trost ist, zu merken, vielleicht liegt es wirklich an der Art, wie wir davon erzählen, dass niemand mehr zuhört und nicht daran, dass wirklich keiner
Interesse dafür Fick hat.
Der, Entschuldigung, Gott, jetzt habe ich mich ja ein bisschen im Ton vergriffen, Entschuldigung. So, kommen wir zu meiner Conclusio.
Zu deinem Fazit.
Ich habe mich Katrin Röckler beim Lesen dieses Buches ziemlich nah gefühlt, obwohl da ja eigentlich nichts Persönliches drinsteht, ja. Aber es ist so ein bisschen, als würde mich ein Gehirn umarmen. Weißt du, was ich meine, wenn man so von so einem
Gutes
Denken
dafür,
so, so eingenommen ist. Auch weil sie viele andere Autorinnen mit hineinholt, die ich selbst sehr mag. Bodo Hell, Rebecca Solnit, Kafka, Böll, Azal Dardan. Also wir lieben ja diese Bücher, in denen Autorinnen die Welt betrachten und sich dann ihre Gedanken machen, von hier nach da springen, Verbindungen ziehen, Lücken aufzeigen, Trost spenden. Genau das kann dieses Buch. Und ganz interessant fand ich auch die Frage, das vielleicht noch mit zum Schluss, warum muss eigentlich immer alles zugänglich sein? Überall ist die Rede davon, dass die Hürden abgebaut werden müssen, im Sinne auch von Niedrigschwelligkeit, jetzt gar nicht so sehr im Sinne von Barrierefreiheit. Und sie sagt eben, dass sie das beobachtet, dass wir eben sehr, sehr viel verlieren, wenn wir weniger anspruchsvoll sind, weil eine ästhetische Vielfalt verloren geht. Ich würde dir dazu gerne noch was vorlesen. So, hier. Sie schreibt dazu nämlich: Was können wir dagegen aufbringen? Einzig und allein die dürre Rede von der Haltung, wieder die Haltung. Ich muss zugeben, bei vielen Dingen hätte ich gerne eine Haltung, das würde mein Leben einfacher machen. Klar sagen zu können, wie ich zu einer Sache stehe, das ist immer ein langer Weg und es ist nicht immer eine positive Entwicklung, die zu diesem Ergebnis führt. Es hat nicht nur etwas mit gesichertem Wissen zu tun, eine Sache, die oftmals in der Literatur in Frage gestellt wird, sondern auch mit einer gewissen Blockade und dem Spüren von realen Machtverhältnissen, mit unserer Geschichte mit ihnen, etwas, das uns merklich unbeweglicher macht. Es geht vielleicht die Form der gedanklichen Beweglichkeit verloren, die wir mit Intellektuellen verbinden. Ich fand das sehr, sehr angenehm, weil das mal einen weiteren Aspekt zu dieser ganzen Debatte hinzubringt und aufzeigt, was wir zu verlieren haben, wenn wir so ästhetisch verflachen zugunsten des Storytellings. Und Sie sagt auch, dass sie sich das Nichtwissen und das Schweigen bewahren will, dass man sich nicht zu allem ganz schnell äußern muss, dass man Ambivalenzen und Ratlosigkeit aushält. Und das fand ich irgendwie total schön.
Du merkst das auch an so einer, ich würde mal sagen, an so einem Trend, dass es zu so politisch-gesellschaftlich aktuellen Themen eine ganze Reihe von Büchern gibt, die, wenn du sie aufschlägst, klingen, als hätte man sie für Instagram geschrieben.
Ja.
Also ne, es gibt so eine krasse Einheitslinie quasi bei Instagram oder bei diesen Plattformen, weil bestimmte Sachen halt eine bestimmte Art zu reden. Ich finde das total interessant zu beobachten, wie alle ihre Sprache irgendwie anpassen, wie alle sich auf so eine, wie du gesagt hast vorhin, eine persönliche Sprache, eine Sprache, die so versucht, das dann irgendwie so auf so eine Weise nochmal so ein bisschen edgy zu formulieren, aber irgendwie auch so, ey, ich mag euch alle voll gerne und, und ich will jetzt sozusagen, ich zeige euch jetzt mal was von mir, aber ich bin auch ein bisschen ironisch. Also es gibt so eine gewissen, als ob die Algorithmen sozusagen alle Leute dazu erziehen würden, auf eine bestimmte Weise zu reden, auf eine bestimmte Weise sich darzustellen und so weiter. Und das ist total schwer, sich dem zu entziehen. Und es führt dazu, dass Leute, die da zum Beispiel erfolgreich sind und aktiv sind, dann Bücher schreiben, wo sie eben genau diesen Sprung manchmal gar nicht machen. Also diesen Sprung in eine eigene Ästhetik und zu sagen, okay, aber wie will ich das erzählen? Das ist ein Thema, was ich vielleicht dort von dort her habe oder aus den so, aber wie will ich das erzählen? Was ist meine Ästhetik dafür? Und dass dieser Sprung dann einfach ausbleibt und sozusagen eine Sprache, die total flach ist und wo man dann so denkt, so ja, okay, vielleicht ist das Thema interessant, aber wie du es erzählst, ist leider also irgendwie ein Problem.
Und ich habe dir zum Schluss noch eine kleine Anekdote mitgebracht von Katrin Rögler, denn ich finde, da steckt so viel drin über unsere Debattenkultur heute. Sie schreibt nämlich: Mich beschäftigte im Sommer die Reaktion von Schülern in Nordhessen anlässlich von Marcel Bayers Rede am Imshausener Kreuz zum 20. Juli. Jedes Jahr hält eine Person aus dem öffentlichen Leben eine Rede, die das Erinnern mit der Gegenwart verbinden soll. Schüler bemerkten im Nachgespräch, der Schriftsteller hätte weniger über die Ukraine und Sachsen sprechen sollen, als über ihre nordhessische Wirklichkeit. Das hat mich verblüfft. Sollte mir aber immer wieder begegnen, eine Rede danach zu beurteilen, was nicht in ihr enthalten ist. Wie soll das gelingen? Einen literarischen Text zunächst einmal danach abzusuchen, was er nicht erzählt, scheint mir absurd. Oder gar einzufordern, was man gerne in ihm lesen würde.
Das ist ein schönes Schlusswort für dieses Buch, was du, so gehe ich davon aus, empfiehlst, oder?
Äußerst. Ich empfehle es äußerst, es ist fantastisch.
Du hattest Spaß. Ich hatte auch Spaß tatsächlich.
Also Spaß ist jetzt ein bisschen viel gesagt, weil das Buch so ernst ist, aber
nein,
das
aber
war
Spaß
jetzt für
im
die
Sinne
Überleitung.
Von, nee, aber Spaß ist ja, ich finde, man kann ja schon Spaß haben, wenn man das Gefühl hat, das, womit man tagtäglich zu kämpfen hat mit diesen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, das findet man von irgendjemandem gut durchdacht.
Da hast du
und
recht.
Das, was du meintest mit dem von dem Gehirn umarmt werden, also das würde ich schon, das fällt bei mir schon in den Spaßbereich.
Das ist wenn, für Josef schon richtig gut unterhalten.
Da fängt schon der Spaßbereich an.
Das ist doch aber schön.
Ne? Ich hatte auch Spaß mit einem Buch, was schon ein bisschen älter ist, was ich aber unbedingt lesen wollte und was, wo sich auch so einige Themen insofern kreuzen, als es auch um die Frage geht, was unterscheidet eigentlich einen Journalisten von einem Schriftsteller oder eine Journalistin von einer Schriftstellerin? So, ne? Was erzählen die vielleicht anders? Es geht um Jasmina Resas Buch Frühmorgens, Abends oder Nachts. Und sie hat, so heißt es auch im Untertitel, ein Jahr mit Nicolas Sarkozy verbracht. Und zwar, als der noch nicht Präsident war, sondern als er als Innenminister gesagt hat, ich will Präsident werden. Und sie fand ihn einfach faszinierend und dachte sich, den will ich begleiten. Irgendwie ist aus sowas wie einer Schnapsidee dann wirklich dieses Projekt geworden, weil er dafür offen war und sie hat ihn einfach ein Jahr lang quasi überall hin begleitet. Ne? Das gibt es ja immer mal wieder bei Journalisten, dass sowas passiert. Markus Feldenkirchen hat Martin Schulz begleitet, da ist auch ein sehr viel beachtetes Buch raus entstanden. Mhm. Aber hier ist es ja dezidiert eine Schriftstellerin, die einen Politiker begleitet und den beobachtet. Und ich meine, ich liebe Jasmina Resa, weil sie einfach so auf so eine Weise urteilend ist und auch bösartig sein kann, die aber eher so, ich finde, es ist nicht eine Bösartigkeit, die einfach sich darin gefällt, bösartig zu sein, sondern es ist, jemand sagt seine Meinung, wie er es wirklich denkt oder wie sie es wirklich denkt und hält nicht damit zurück und begreift das auch ein bisschen als Aufgabe von Literatur, nicht irgendwie zurückzuzucken. Und das hast du bei ihren Figuren, aber das hast du auch in all ihren anderen Texten. Und das betrifft ihre eigenen Kinder, das sozusagen, das macht von nichts Halt. Das ist so eine Wiese, wie so eine selbst auferlegte Ehrlichkeit, die natürlich auch zum Teil einfach Stilmittel ist, so, aber einfach extrem gut funktioniert. Und das halt auf Nicolas Sarkozy angewandt ist auch interessant. Ganz kurz, Reza wurde, für die, die es nicht wissen, am 1. Mai 1959 in Paris geboren. Und ich glaube, dass man sie eigentlich gar nicht so groß vorstellen muss, weil sie halt vor allem durch ihre Theaterstücke weltweit große Erfolge hatte. Kunst war, glaube ich, ihr erstes, und dann Der Gott des Gemetzels ist halt auch durch die Verfilmung, aber auch so einfach wird überall gespielt. Ne? In diesem Jahr ist auf Deutsch Die Rückseite des Lebens erschienen. Es ist so eine Sammlung mit kurzen literarischen Vignetten quasi. Sie schreibt solche Bücher öfters, also sie schreibt generell eher kurze Texte. Und da sind übrigens auch viele Beobachtungen von Gerichtsprozessen, die sie gemacht haben. Ich habe es noch nicht gelesen, liegt noch auf meinem Nachttisch, aber ich freue mich drauf. Und jetzt aber zu dem Buch, um das es heute geht. Die Ausgangssituation war, wie gesagt, 2006. Sarkozy ist Innenminister, will Präsident werden. Sie sagt, ich begleite dich. Er sagt, ja, mach, ist okay. und darüber hat sie dann ein Buch geschrieben. Das Buch ist so angeordnet formal, dass du halt lauter so kleine Textblöcke hast. Und das ist so eine Mischung aus irgendwie Beobachtungen von Szenerien, Porträt von ihm, kleine Szenen, Gedanken, auch Zitate aus Büchern oder auch Zitate von Freunden. Und das steigt auch gleich. Relativ früh kommt ein ziemlich prophetischer Satz, nämlich ein Freund sagt zu ihr, sie werden ihn sowieso erfinden. Das haben Schriftsteller mit Tyrannen gemeinsam. Sie biegen sich die Welt nach ihrem Willen zurecht. Der Ton passt zu Reza quasi. Und darum geht es auch so ein bisschen, wie sie eben anders arbeitet als Journalisten. Wobei sie aber schon sehr, sehr genau beobachtet. Ne? Und genau, also erstmal, worum geht es in dem Buch? Vordergründig natürlich das Porträt von Sarkozy. Und das ist einfach schon so herrlich. Es ist sozusagen ein Figurenporträt, wie es auch für jede tolle Figur irgendwie sein könnte, ne? Also das macht dann einfach schon Spaß zu lesen. Alleine dafür würde ich es schon empfehlen.
Voll, und man kennt ja auch ihre Figuren, die sie erfindet.
Genau.
Und die sind halt großartig. Ja. Ich
und sie ist halt so,
vorstellen.
Sie guckt sich's an, ne? Also sie beschreibt ihn eigentlich, findet sie es wie ein kleines Kind. Und ich habe einfach mal so ein paar Sätze immer mal wieder mitgebracht, um ihren Ton einfach auch. Häufig sagt er, geht's gut, Jasmina? Aber das bedeutet, bin ich gut? Geht's gut, Jasmina? Sind Sie zufrieden? Haben Sie die Leute gesehen? Hm? Und dann beschreibt sie so, wie er in den Sitzungen immer so ungeduldig wird und immer so sagt, so, ja, ja, das habe ich verstanden, jetzt bitte weiter und so, ne? Der wirkt wie so ein Energiebündel einfach bei ihr. Und dann beobachtet sie auch so seine Stimmung. Dann schreibt sie einmal, seine Laune hat sich mitten in der Sitzung verbessert. Warum? Ich könnte es nicht sagen. Das geht oft so. Er kann angespannt und besorgt ankommen, dann hellen seine Züge sich urplötzlich auf. Und dann, was ich vielleicht mit gemein meint, aber was natürlich auch eine total treffende Beobachtung ist und die sie da aber reinschreibt einfach, nämlich über die Blase, in der er lebt und über sozusagen seine Privilegien, die er gar nicht mehr wahrnimmt. Ne? Das beschreibt sie halt immer wieder. Und dann schreibt sie, er darf sein ganz gewöhnliches Leben ausbreiten, ohne dass ihn jemand unterbricht oder Langeweile zeigt. Er käme gar nicht mehr darauf, dass sein gewöhnliches Leben ebenso gewöhnlich ist wie das eines Durchschnittsbürgers. Und das beschreibt sie irgendwie voll gut an so kleinen Details, wie so diese politische Kaste, die so ganz oben ist, wirklich einfach ein komplett anderes Leben führt. Wie das so wirklich einfach, ne, sie sagen, sie wollen die Leute vertreten, aber es ist einfach eine krasse Blase, in die sie sich da begibt und die sie beschreibt, und ich musste ja auch das mitbringen. Wir verabschieden uns im Foyer des Hotel Beauvau. Er lächelt. Er geht mit Big, dem Chihuahua, für den er sich schämt, in den Garten. Und da denkst du dir so, ey, das muss der ja auch irgendwie gewusst haben. Ne? Es entwickelt sich dann auch wie so ein Konkurrenzverhältnis, dass er auch manchmal zu ihr sagt, so nach dem Motto, ich könnte auch einiges über dich sagen. Du denkst, du beobachtest nur mich, aber ich beobachte dich auch. Und sie dann so sagt, so nach dem Motto, so, ja, okay, Hauptsache du schreibst nicht drüber. Ist in Ordnung, ne?
Ich finde das so krass, dass er sich darauf eingelassen
hat.
Es
ist wahr, ja, ja.
Also, weil ehrlicherweise hätte ich so Schiss davor, von so einer Autorin begleitet zu werden, weil die schält dir ja das Fleisch von den Knochen mit ihrem Blick für diese wesentlichen Dinge, die dich im Kern auszeichnen.
Total, und dann ist es aber wieder so, und das ist dann irgendwie so das, warum, glaube ich, auch, was ich vorhin auch meinte, sie ist eben nie nur böshaft, sondern sie beschreibt zum Beispiel auch, wenn sie von ihm beeindruckt ist. Und dann schreibt sie an einer Stelle, aber wenn er gerade abseits der Mikros und Kameras, ohne darüber nachzudenken, das ganze Maß seiner Freiheit ausschöpft, bewundere ich ihn ohne Einschränkung. Also sie will ihn quasi entlarven, sie sagt auch, das ist meine Aufgabe, ich muss sozusagen hinter die Kulissen gucken,
ja.
Und gleichzeitig beschreibt sie aber auch immer wieder, wie zum Beispiel, wie sie dann seinem Charme erliegt oder sowas oder wie er in einem Moment so begeistert ist von den Wahlergebnissen, dass er sagt, komm, wir tanzen jetzt, und dann tanzen sie, und sie ist so völlig hin und weg auch irgendwie von der Situation. Und ich finde, das gehört eben auch dazu, den Blick eben nicht nur scharf auf andere zu richten, sondern dann auch auf sich selber und auch zu selber zu sagen, okay, ich bin nicht komplett immun oder so, ich sitze da nicht wie so eine Schriftstellerin, die halt über alles einfach so drüber guckt, ne?
Es ist ja auch deshalb so ein ungemein spannendes Projekt, weil von PolitikerInnen bekommt man ja nur eine streng kuratierte Facette zu sehen.
Und das ist halt das Ding, worauf er sich ja auch eingelassen hat, dass sie alles sagen darf, ne? Also, dass es nicht irgendwie, dass sie das letzte Wort zu sagen hat. Manchmal klingt sie auch wie eine Lehrerin, die von so einem Schüler mehr erwartet. Dann schreibt sie über einen seiner Auftritte, nachgeplapperte Worthülsen, absolut nicht auf der Höhe seiner Intelligenz. So nach dem Motto, so Junge, du kannst mehr, ne? Oder dann schreibt sie, wenn er versucht, sich so zu inszenieren, ne? Schreibt sie, also sie schreibt auch viel über Inszenierung einfach in der Politik, ist ja, er taucht wieder auf, einsame Wanderung durch die Allee, unterm Geäst, in Klammern, das linke Bein etwas verdreht, er hat den nachdenklichen Gang im Schatten großer Bäume noch nicht im Repertoire. Also sie ist einfach so eine gute Beobachterin, dass ich auch sagen würde, jede, die schreiben will und so diese Kunst der Beobachtung lernen will, kann sich halt auch dieses Buch einfach angucken. Und dass es dann aber am Ende mehr ist als einfach nur ein Zeitzeugnis, dass man so jetzt sagen würde, okay, wer interessiert sich für Sarkozy und für diesen Wahlkampf? Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her.
Ja.
Du kannst natürlich diese guten Beobachtungen lesen, aber sollte man dann nicht vielleicht andere Bücher von ihr lesen oder so? Weißt du, ist das nicht sozusagen trotzdem ein bisschen wie einen alten Zeitungsartikel zu lesen oder so? Halt,
Ist es nicht.
Aber es gibt ein paar Sachen, die das Buch sozusagen auch für uns heute noch total interessant und relevant machen, meiner Meinung nach. Nämlich drei Aspekte, die sie in ihrem Buch beschreibt, nämlich Orte, Zeit und Sprache. Das analysiert sie alles quasi mit auf so einer höheren Ebene, auf so einer Metaebene sozusagen die ganze Zeit parallel. Nämlich sie beschreibt, wie sich die Orte verwandeln oder wie die Orte für die Politiker sind aus der Wahrnehmung der Politik. Und ich glaube, das hat sich zum Beispiel halt heute überhaupt nicht geändert, ne? Ich will dir dann nochmal ein Zitat mitbringen. Schnell, weit, ein Ort löscht den vorigen aus. Es sind nicht einmal Orte, Namen von Orten, von Hotels, von Räumlichkeiten aus einem Roman, UNO, Kapitol, Weißes Haus, im Laufschritt durchquert. Und sie beschreibt zum Beispiel auch mal, wie die in London sind. Und da besuchen sie diese War Rooms, wo Churchill gelebt hat während dem Zweiten Weltkrieg. Und dann sagt sie so, man kann buchstäblich nicht schneller durch diese Räume gehen, als sie da quasi so durchgehen. Ne? Und sie beschreibt immer wieder so Szenen, wie die in irgendein Dorf kommen oder so und Sarkozy da ist und dann scherzen sie und so. Und sie läuft mit und sagt quasi so, der hat nichts gesehen. Der hat nichts gesehen. Der hat dieses Haus nicht gesehen. Der hat diese Frau nicht gesehen. Der hat nichts gesehen. Der ist einfach dahin, wurde abgesetzt, hat seine Reden gehalten, hat alles gemacht und ist wieder abgezischt und der kriegt gar nichts mehr mit. So, ne? Und diese Beobachtung sozusagen von Orten und dann auch von Zeitlichkeit. Und da hat sie auch nochmal ein gutes Zitat oder ein gutes kleines Gespräch, was sie schildert. Ich frage ihn, warum nicht jetzt sofort? Also da geht es darum, dass er irgendwie sagt, er müsste das und das auch mal machen, so, ne? So wie man das halt so sagt, so wenn ich mal Zeit habe, mache ich das auch mal. Ja. Warum nicht jetzt sofort? Ich sage, die Gegenwart interessiert euch nie. Ihr lebt im ewigen Werden. Er überlegt, er stimmt zu. Ich sage, ihr opfert Momente, die nie wiederkehren werden. Ihr verbrennt Tage, die ihr niemals kennenlernen werdet. Er sagt, ja. Und das finde ich einfach, das sind so Beobachtungen, die sind so profund, dass es sich einfach total lohnt, dieses Buch zu lesen. Und gleichzeitig auch da wieder dieser kritische Blick auf sich selber. Nämlich nach einer Zeit fängt sie auch an, gibt es so einen Ortstermin, wo fast nichts passiert. Und ihr kommt das alles extrem langsam und langweilig vor. Und sie denkt so, hä, warum geht's nicht schneller sozusagen? Also sie beobachtet auch, wie sie dann so in diesen Tross, mit dem er reist, auch selber in dieses Denken kommt quasi. Das ist immer nur um das, was als nächstes kommt. Wie kann man sozusagen vor der nächsten Schlagzeile sein? Wie kann man das mitbestimmen, was als nächstes geschrieben wird? Was ist das nächste Thema, um das ich mich kümmern muss? Wo inszeniere ich mich am besten als nächstes? Ne? Wo lasse ich mich als nächstes blicken und sowas? Und eine Sache, die dann eben als dritten Punkt analysiert, ist die Sprache, und die kritisiert sie, beschreibt sie, analysiert sie seine, vor allem die Sprache in den Reden auch von ihm. Also sie schreibt auch viel über den Redenschreiber und das interessante Verhältnis, was Sarkozy zu dem hat. Und das sind auch ganz schöne Stellen, weil sie manchmal diese Reden total toll findet und gerade am Ende findet die dann, sag mal, die spinnen jetzt total. Dann fangen die irgendwie an zu erzählen, sie würden auch gerne, Sarkozy erzählt dann irgendwie eine Rede, er wäre gern auch im Kloster und würde wie so eine Nonne so seinen ganzen Tag, und sie denkt so, sag mal, was erzählst du da für eine Scheiße? Das passt überhaupt nicht zu dir, ne? So. Und dann kritisiert sie das halt in ihrem bissigen Ton. Und Und dann analysiert sie eben aber auch die Sprache in der Tiefe. Zum Beispiel sagt sie über den Unterschied quasi für seine Sprache im Privaten und dann das, was er halt im Öffentlichen erzählt. Er verfügt über eine Reihe solcher wohlgezielter Glaubensbekenntnisse, Worthülsen, an die er am Ende womöglich selber glaubt. Und dann zwischendurch, und das ist dann auch wieder ganz lustig, geht es dann auch um die Sprache der Verwaltung, der Politik. Das kommt ja dann immer wieder vor, ne? Weil es gibt ja so Begriffe quasi, mit denen dann versucht wird, irgendein Problem zu fassen oder so. Da sagt sie dann an einer Stelle, die Agenda, das bescheuertste Wort der Welt, die Öko-Agenda, wirklich wahr, das kotzt mich an. Und damit können wir, glaube ich, schließen und einfach dieses Buch empfehlen, was wirklich 180 Seiten hat, glaube ich, aber total lesenswert ist.
Und Spaß macht. Das
und Spaß
ich jetzt
macht
auch
großen Spaß, das ist in der Spaßkategorie. Was vom Tage,
was vom Tage übrig blieb.
Lynn, wir wollen nochmal erinnern an Jorge Luis Borges, du kannst das besser. Du bist ja auch ab und zu in spanischsprachigen Ländern unterwegs, in Spanien, ne? Am 24. August 1899 in Buenos Aires, Argentinien geboren und am 14. Juni 1986 in Genf in der Schweiz gestorben. Dazwischen arbeitete er berühmtermaßen als Schriftsteller und Bibliothekar auch immer. Also ne, das spielt auch in vielen seiner Texte einfach eine Rolle.
Bibliothek, das Archiv.
Genau,
so Dinge,
ja. Er hat extrem viele fantastische Erzählungen und Gedichte geschrieben. Er gilt als einer der Mitbegründer des magischen Realismus, eine Literaturströmung, die auch weltweit verschiedene Ausprägungen hatte. Aber diese sehr berühmte Form hat viel mit der lateinamerikanischen Geschichte und Literatur quasi zu tun. Da gehört ja auch noch Marquez dazu.
Richtig, und ich glaube, man darf auch, wenn man sich mit dem magischen Realismus beschäftigt, man muss schon dort auch anfangen. Weißt
genau,
du,
genau, ja, ja, weil es gibt dann noch irgendwie so ein paar europäische Ausprägungen oder so, aber das ist nicht ganz dasselbe, ne? Also und da darum geht's und da war er eben auch ganz groß. Und ich habe mal gedacht, Lynn, den Lebenslauf findet man im Internet enorm einfach. Und ich bin auch bei der Recherche auf was anderes gestoßen, was ich dann kurz mitbringen wollte, um an ihn zu erinnern. Und zwar gab es mal bei Publishers Weekly so eine Reihe 2023, dass Autoren der Gegenwart befragt wurden zu Autoren der Vergangenheit und die einfach so zwei, drei Fragen dazu beantworten sollten, was sie eigentlich von denen halten, was es ihnen bedeutet und so, ne? Und ich habe das Interview mit übersetzt, deswegen kann es sein, dass vielleicht ein bisschen, manchmal ein bisschen, wie sagt man?
Das wolltest du
schludrig klingt schludrig, oder also. Schludrig oder so ein bisschen. Aber gut, jedenfalls wurde Karl-Uwe Knausgar befragt, was Borges für ihn ausmacht oder ne?
Mhm.
Und hat da ein paar Fragen beantwortet und ich habe einfach Ausschnitte mal mitgebracht. Was macht Borges Werk für Sie aus? Und dann sagt er, für mich ist er unglaublich inspirierend. Er enthält so viele Ideen und so viele verschiedene Sichtweisen auf die Welt und unterschiedliche Ansichten zu fast jedem Thema, das man sich vorstellen kann. Es geht um Zeit, es geht um Identität, es geht um Geschichte, alles ist existenziell, aber gleichzeitig sehr spielerisch. Und am Ende weiß man nicht wirklich, ob es Fiktion ist oder nicht. Und genau das ist meiner Meinung nach der springende Punkt in Borges Werk. Es ist wirklich eine Weltanschauung. Ich glaube, er hat 1200 Essays geschrieben, tausende von Seiten Belletristik und, ich weiß nicht, 600 Seiten Lyrik. Aber vieles davon wurde zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht. Es gibt unglaublich viele verschiedene Sammlungen unterschiedlicher Essays und ich habe schwedische, norwegische, dänische und englische Ausgaben, die sich alle voneinander unterscheiden, sodass ich jedes Mal, wenn ich ihn lese, etwas Neues entdecke. Es ist, als wäre es nicht definiert und in gewisser Weise endlos. Und dann wird noch die Frage gestellt, was können Schriftsteller für ihre eigene Arbeit von Borges lernen? Ich denke, eine Sache, die ihn auszeichnet, ist, dass er sich seinen eigenen Faszinationen stellt. Eine andere Sache ist, er lässt sich nur schweren Genres einordnen. Seine Essays gehen irgendwie in die Fiktion über, seine Fiktion geht in Essays über und das ist ihm egal. Er schreibt Kriminalgeschichten, aber man würde sie niemals mit denen eines anderen verwechseln als mit denen von Borges. Er hat also dieses Gefühl der Freiheit, dass er tun kann, was er will, hingehen kann, wohin er will und das auf jede erdenkliche Weise. Diese Eigenschaft ist bei ihm sehr ausgeprägt und sehr wichtig. Er ist frei in seinem Schreiben. Und ich finde, das sind eigentlich ganz gute Beobachtung. Und lass uns anstoßen auf Borges einfach.
Ja, und auch nochmal auf Gomringer.
Unbedingt.
Cheers.
Cheers.
Und bis nächste Woche, Josef.
Ja, ciao.
Wasser und Buch.
der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.